Guten Morgen und willkommen zur heutigen Sendung. Das Erbrecht in Deutschland ist im bürgerlichen Gesetzbuch, also im BGB, geregelt und umfasst eine Vielzahl von Bestimmungen zur Vermögensverteilung im Todesfall. Es garantiert den reibungslosen Übergang des Vermögens eines Verstorbenen auf seine Erben und sichert sowohl die Interessen des Erblassers als auch der Erben und der Pflichtteilsberechtigten. Das klingt jetzt alles natürlich sehr juristisch, aber es ist nun mal so. Die gesetzlichen Vorschriften sind komplex und die bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Vermögensnachfolge individuell zu gestalten. Aber gleichzeitig schützt es auch die Interessen naher Angehöriger durch das sogenannte Pflichtteilsrecht. Also, was so einfach klingt, hat in der Realität aber seine Tücken, wie viele Dinge halt im Leben, vor allen Dingen in der Juristerei. In den nächsten beiden Stunden begrüße ich einen Fachanwalt für Erbrecht. Es ist Dr. Armin Kraft aus Wangen.
Guten Morgen.
Freue mich, dass Sie mir zur Verfügung stehen und auch uns in unserer Sendung mit dabei sind zu diesem Thema, was ich erinnere mich an mein eigenes Studium. Da war auch ein Teil Erbrecht. Ich gestehe, wir haben eine Klausur geschrieben. Die habe ich dann so ziemlich in den Sand gesetzt. Ich muss gestehen, dass mich aber das Thema nie so besonders interessiert hat. Wenn es in der geraden Linie des Erbes noch geht, dann funktioniert das so ein bisschen. Dann, wenn es aber dann komplizierter wird, Sie schmunzeln jetzt hier, dann kann es schon sehr, sehr kompliziert werden. Ganz aktuell gefragt, an welchem vielleicht komplizierten Fall des Erbrechts arbeiten Sie derzeit?
Ja, ich habe viele komplizierte Fälle. Das Leben ist für sich so kompliziert und man kann da nicht sagen, dass es jetzt einfache oder kompliziertere Fälle gibt, sondern alle Fälle sind eigentlich relativ komplex.
Ihre Kanzlei hier in Wangen, die bietet mehrere Rechtsgebiete an, unter anderem Arbeitsrecht, Familienrecht und viele andere. Wenn Sie prozentual das aufarbeiten bzw. einmal darstellen, wie stark werden Sie als Fachanwalt für Erbrecht hier konsultiert?
Also in meiner Tätigkeit macht es etwa 40% meiner Tätigkeit aus.
Das ist eine ganze Menge. Hat sich das Erbrecht in dem Verlauf der Jahre, wo Sie das machen, verändert? Ist gerade in der jetzigen Situation, weil ja auch angeblich sehr viel Geld vorhanden ist, sehr viel Sachwerte, Immobilien da sind, die vererbt werden können irgendwann, ist es mehr geworden, ist es schwieriger geworden?
Schwieriger ist es nicht geworden. Erbrecht ist immer schon komplex, aber natürlich durch den demografischen Wandel hat jetzt hier schon eine Zunahme stattgefunden. Es sterben mehr Leute und dann wird natürlich auch mehr um eine Nachlässe gestritten.
Gut, auf der anderen Seite, wie Sie sagen, sterben mehr Leute, auf der anderen Seite kommen junge weniger nach. Könnte mal in ein paar Jahrzehnte weitergedacht so sein, dass das, was die Alten hinterlassen, an keine Junge mehr vererbt werden kann?
Ja, immer wenn jemand stirbt, geht der Nachlass weiter. Wenn es weniger sind, dann ist es wahrscheinlich mehr in der Masse, was weiter vererbt wird. Aber grundsätzlich, die Erbfälle, die gehen vermutlich, solange ich noch tätig bin, jedenfalls nicht aus.
Alles in Deutschland hat eine Rechtsgrundlage, so auch das Erbrecht. Und gerade in Deutschland, wir sind juristisch ja sehr detailverliebt, überlassen wir nichts dem Zufall. Ich fange so an, dass ich die Frage, liege ich richtig, dass das Erbrecht Teil des BGB, also des bürgerlichen Gesetzbuches ist.
Genau, also das Erbrecht ist Teil des bürgerlichen Gesetzbuchs. Es ist natürlich nur ein Teil, weil im Erbrecht spielen auch Steuergesetze noch eine Rolle, auch so ein bisschen Familienrecht, Prozessrecht. Aber grundsätzlich im 5. Buch des Erbrechts oder des BGB ist das Erbrecht positioniert und da ist es seit 1900 geregelt.
Wenn wir jetzt in dieser Sendung oder allgemein auch über Erbrecht reden, dann sind wir doch eher dazu geneigt, immer von Beträgen auszugehen, an denen viele Nullen hängen, also große Sachwerte. Ganz allgemein, ich sage das jetzt mal so, ist es egal, ob es 50 Euro sind oder 50 Millionen. Wenn etwas zurückbleibt, dann ist es eine Erbmasse.
Genau, das hängt nicht davon ab. Ein Nachlass kann auch mal überschuldet sein, der kann auch negativ sein. Auch sowas gibt es. Also muss nicht immer Vermögen übergehen, sondern es gehen ja auch mit dem Erbe die Schulden über. Und insoweit ist da ein breites Spektrum vorhanden.
Genau, da gehen wir im Verlauf der Sendung noch darauf ein, über diese Überschuldung und die Ablehnung des Erbes, wenn dann eben nur Schulden da sein sollten. Wenn jetzt jemand der Meinung ist, 50 Euro sind da, und glaubt, die ganz einfach mal so einstecken zu können, es ist in dem Moment schon eine rechtlich zu sanktionierende Tat.
Ja, natürlich. Also wenn jetzt jemand zu Unrecht die 50 Euro einsteckt, dann wäre es eine zu sanktionierende Tat. Aber wenn er natürlich Erbe wäre, dann kann er natürlich über die 50 Euro, die sich im Nachlass befinden, auch verfügen.
Mhm. Sind es mehr Geldvermögen in Ihrer Erfahrung oder sind es mehr Sachwerte, Schmuck, Immobilien zum Beispiel? Hält sich das die Waage? Wie verteilt sich das?
Also die klassische Situation hier im Schwaben, Oberschwaben, ist so, dass Sachwerte schon die Masse der Vermögen ausmachen, Sachwerte und eventuell auch Firmenbeteiligungen. Geldvermögen sind zum Teil auch vorhanden, aber in der Regel ist es so, dass der klassische Fall ein Einfamilienhaus oder eine Wohnung bildet. Ja.
Die Reihenfolge ist ja immer zuerst sterben und dann erst erben. In der Konstellation ergeben sich dann für diejenigen, die vom Tod des Erblassers erfahren, Ansprüche oder, sage ich jetzt richtig, zunächst einmal Pflichten.
Beides. Also der Erbe, der wird quasi Rechtsnachfolger, und zwar Gesamtrechtsnachfolger, der zieht sich quasi gedanklich die körperliche Hülle des Erblassers, also des Verstorbenen, an und schlüpft in dessen Rolle. Und jeder hat ja in seinem Leben Rechte, aber auch Pflichten. Und in genau diese Rolle tritt der Erbe ein und übernimmt Rechte und Pflichten, also Vermögen, aber auch Verbindlichkeiten, Schulden.
Damit die Erben dann wissen, was da ist, um welche Beträge es geht, um welche Sachwerte es geht, ist es erforderlich, dass derjenige, bevor er stirbt, das geregelt hat. Gehen wir rüber jetzt zu dem Erblasser, wenn er noch lebt. Was würden Sie jedem empfehlen? Egal, ob es jetzt eine kleine Summe ist oder ob es eine größere Summe ist.
Also ich würde jedem empfehlen, zu testieren oder einen Erbvertrag zu machen, das heißt von der gesetzlichen Erbfolge abzuweichen bzw. eine klare Regelung für den Nachlass vorzunehmen. Das vermeidet jedenfalls Streitigkeiten.
Darf ich kurz reingehen? Da waren zwei Begriffe, testieren und?
Und entweder ein Erbvertrag, also es gibt zwei Möglichkeiten, abweichen von der gesetzlichen Erbfolge, seinen Nachlass zu regeln. Auf der einen Seite durch Testament, das nennt man Testieren, aber ich kann natürlich auch einen sogenannten Erbvertrag machen, zum Beispiel mit der Ehefrau kann ich einen Vertrag machen oder mit irgendjemand anderem und da meinen Nachlass und den Nachlass des Vertragspartners regeln.
Was dann in der Wertigkeit und in der Wirkung aber mit dem Testament vergleichbar ist.
Genau, also das ist in der Wirkung gleich. Man muss halt beachten, beim Erbvertrag, da gelten noch besondere Vorschriften, nämlich das muss notariell beurkundet werden, während jetzt zum Beispiel ein Testament auch privatschriftlich, also persönlich errichtet werden kann.
Generell ist es so, dass man weder ein Testament noch einen Erbschaftsvertrag machen muss, weil das BGB Minimalregelungen festgelegt hat, wie ein Erbe zu verteilen ist, wenn es diese Dinge eben nicht gibt.
Genau, also das BGB, das legt genau fest, wenn jemand verstirbt, wer ist dann der Erbe? Da sind Regelungen getroffen und in der Regel sind es halt Abkömmlinge und der Ehepartner oder wenn die eben nicht vorhanden sind, geht es nach oben weiter und dann sind die Eltern, sofern sie noch leben, die Erben. Und wenn die nicht mehr leben, dann eben die Kinder. Und wenn da keine Kinder vorhanden sind, dann geht es weiter nach oben. Also im Grunde genommen wie beim Stammbaum.
Dann bräuchte es ja eigentlich Sie als Fachanwalt für Erbrecht gar nicht.
Ja, die Frage, wer was erbt, beseitigt ja noch nicht die Probleme.
Und da kommen wir noch zu, das habe ich mir schon fast gedacht, dass es da ganz schön eben Probleme geben kann, die von der Formulierung des BGB nicht abgedeckt sind.
Genau, also da gibt es natürlich wahnsinnig viele Regelungen und der Gesetzgeber hat schon sehr feinsinnig da Regelungen vorgenommen, aber natürlich muss auch immer die Rechtsprechung diese Gesetze auslegen, die unbestimmten Rechtsbegriffe dann entwickeln und entsprechend auch der Anschauung der Zeit anpassen.
Hat sich dieses Gesetz, diese Grundlagen in dem 5. Buch des Bürgerlichen Gesetzbuches, dort ist das Erbrecht geregelt, hat sich das im Verlauf der Jahre, solange Sie es machen, hat sich das inhaltlich, textlich verändert?
Ja, also zum Teil werden schon wieder mal Regelungen vom Gesetzgeber aufgenommen und werden modifiziert. Da gibt es dann neue Paragraphen, ein paar Paragraphen fallen weg, aber so die Grundstruktur, die ist eigentlich erhalten geblieben.
Im Vergleich zu anderen Ländern, vielleicht haben Sie da Erfahrungen, wie ist das Erbrecht in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, wie sehen Sie das? Ist das gut geregelt? Ich sag's mal etwas trivial, sehr toll geregelt, sehr klar geregelt.
Ja, also man muss schon sagen, der historische Gesetzgeber, der hat sich da schon sehr viel Mühe gemacht und auch mit einer hohen Kunst und mit hohem Fachverstand da eine Regelung getroffen, die heute noch gilt. Und wenn Sie daran denken, dass das BGB im 19, also genau 1900 entstanden ist, dann ist es ja jetzt 124 Jahre lang gültig und bietet heute noch eine Grundlage, auf der alle Regelungen getroffen werden.
Es gibt ja sogar Länder, die unser bürgerliches Gesetzbuch übernommen haben. Mir ist das vor Jahren aufgefallen in Südkorea. Dort hat man das BGB natürlich etwas verändert an die kulturellen Verhältnisse. Insofern liegt darin auch schon der Beweis doch für die hohe Akzeptanz dieses bürgerlichen Gesetzbuches inklusive dieses Erbrechts. Jeder kommt in die Situation, etwas zu erben. Davon bin ich überzeugt. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Herr Dr. Kraft, gibt es eine Schwelle, die definiert ist, wo man sagen kann, alles, was darunter fällt, ist in dem Sinne kein Erbe. Also ganz trivial, sage ich mal, die Kugelschreibersammlung zum Beispiel. Bei der Briefmarkensammlung kann es wieder etwas anders sein.
Nein, also das ist ja so, dass der Nachlass in der Gesamtheit übergeht. Und wenn sich im Nachlass jetzt nur ein Kugelschreiber befindet, dann ist halt mein Erbe ein Kugelschreiber. So, und es kann natürlich sein, dass einzelne Gegenstände neben dem Erbe quasi weiter übertragen werden nach dem Tod. Aber dann nennt man das gegebenenfalls ein Vermächtnis oder eine sonstige Zuwendung.
Vermächtnis nochmal vielleicht etwas genauer erklärt.
Also der Vermächtnisnehmer ist nicht Erbe, der hat nur einen Anspruch gegen den Nachlass, also gegen den Erben. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Erbschaft haben, da verstirbt ein Vater und hinterlässt einen Sohn, den er als Erbe einsetzt, dann kann er zum Beispiel seinem Enkelkind noch ein Auto zuwenden oder 5.000 Euro. Und dann wird der Sohn Erbe und ist dann verpflichtet, diesen Anspruch, also die Übertragung des Autos oder der 5.000 Euro als Vermächtnis dem Vermächtnisnehmer, also dem Enkelkind, dann zu übertragen. Und der Sohn ist dann Erbe, also Gesamtrechtsnachfolger, und der Enkel ist nur Vermächtnisnehmer.
Also wir haben in der Kette haben wir den Vater, der verstorben ist, wir haben den Sohn, der geerbt hat, und in der Folge der Dritte wäre dann der Vermächtnisnehmer, der dann diesen Anspruch haben könnte, irgendetwas herausfordern, was der Vater zu Lebzeiten in irgendeiner Form dann definiert hat. Wenn jemand zu Ihnen kommt als Fachanwalt für Erbrecht, kommt er dann immer nur, wenn es Probleme gibt, oder kommt auch der Erblasser zu Lebzeiten und sagt, Herr Dr. Kraft, möchte mein Erbe regeln? Sind Sie auch für diese Fälle da?
Ja, also das ist ein Großteil meiner Tätigkeit, schon die Gestaltung zu Lebzeiten, weil halt viele das nicht dem Zufall überlassen wollen. Viele wollen auch Streit vermeiden unter mehreren Miterben. Also manche haben mehrere Kinder und wollen dann eben regeln, wer was bekommt. Der eine soll eine Wohnung bekommen, der andere soll ein Haus bekommen. Oder es gibt natürlich auch manchmal Konstellationen, wo unliebsame Nachfolger ausgeschlossen werden sollen. Also ein Kind, das sich, sage ich mal, mit den Eltern überworfen hat oder mit dem Erblasser, das soll dann aus der Erbfolge ausgeschlossen werden und die Zuwendung soll halt dann an einen anderen erfolgen.
Sie setzen dann das Testament gemeinsam auf. Es wird von Ihnen dann auch geschrieben, aber die notarielle Beurkundung, die findet hier nicht statt.
Also ein Testament wird von mir nur entworfen, geschrieben werden muss es persönlich vom Erblasser. Und dann kann es natürlich sein, dass mit meinem Entwurf auch jemand zum Notar geht und das Ganze notariell beurkunden lässt. Das hat dann in der Folge auch wieder so ein paar Vorteile, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Erbschein benötigt wird, um zum Beispiel ein Grundstück zu übertragen, dann spart man sich den Erbschein, wenn man schon ein notarielles Testament hat. Aber meine Entwürfe finden dann oftmals eben Einfluss in die notarielle Vertragsgestaltung oder ins notarielle Testament.
Dieser Erbschein spielt vor allen Dingen bei den Banken dann eine ganz große Rolle. Normalerweise, so ist meine Information, müssten die Banken den Erbschein akzeptieren, was aber nicht in allen Fällen so ist. Es gibt Banken, die lehnen das ab und wollen eigene Vollmachten ausgefüllt haben. Ist das rechtens eigentlich?
Also ein Erbschein muss die Bank immer akzeptieren, aber die Bank muss auch, und da gab es früher Streit drüber, die muss auch ein notarielles Testament eben akzeptieren. Der Erbschein, das müssen Sie sich so vorstellen, ist wie ein Ausweis, also quasi eine Legitimation des Erben, dass er Nachfolger des Erblassers ist. Und wenn der Erbschein oder eben das notarielle Testament, das auch so eine Wirkung, so eine Öffentlichkeitswirkung hat, wenn der nicht vorhanden ist, dann weiß die Bank ja nicht, wer ist Rechtsnachfolger des Verstorbenen und darf dann nicht dieses Bankguthaben ausbezahlen, ohne sich möglicherweise einer eigenen Haftung auszusetzen. Und deswegen sind die Banken da zu Recht zurückhaltend und sagen, nur wenn sich jemand ausweist als Nachfolger, dann kann ich das Geld auch auszahlen. Und jetzt, was Sie da gerade eben angesprochen haben mit der Vollmacht, es gibt zu Lebzeiten schon Menschen, die geben ihren, zum Beispiel ihren Kindern eine Vollmacht, dass sie auch über das Konto verfügen können. Und wenn diese Vollmacht über den Tod hinaus andauert, dann können natürlich die Kinder, auch wenn sie nicht Erben geworden sind, können die aufgrund der Vollmacht dann über das Konto verfügen.
Was aber der Erblasser dann frei entscheiden kann, ob er sagt, bis zum Tod und über den Tod hinaus.
Ja, natürlich, das kann jeder selber entscheiden und sollte auch jeder entscheiden können, was mit dem eigenen Vermögen passiert.
Herr Dr. Kraft, wann sollte man anfangen, sich ernsthaft Gedanken über das Erbe zu machen?
Schon relativ frühzeitig, jedenfalls solange man dazu noch in der Lage ist. Also man muss ja, sage ich mal, auch geschäftsfähig sein. Wenn einen eine Krankheit ereilt oder sprich Demenz oder sonstige Beeinträchtigungen der Willensbildung, dann ist man nicht mehr in der Lage, seinen Willen frei zu bilden, und dann ist man auch nicht mehr in der Lage, ein Testament zu gestalten. Deswegen sollte man im Vorfeld schon zu Zeiten, in denen man noch wohl überlegt Gedanken fassen kann, eben seine Nachlassregelung treffen in Form von einem Testament oder eben eines Erbvertrages.
Wir hatten das vorhin schon mal gehabt, das haben Sie angesprochen. Wenn ich zu Hause dann sitze und mache ein Testament, schreibe das selbst, unterschreibe es, gegebenenfalls auch mit dem eigenen Partner, und hinterlege das dann, dann ist das ein rechtsgültiges Testament.
Genau, also Voraussetzung ist, dass ich das persönlich errichte, also selber schreibe, nicht mit Schreibmaschine, sondern persönlich, und dann auch unterschreibe. Es sollte auch ein Datum haben, dass, wenn jetzt ein jüngeres Testament errichtet wird, dass eventuell Abweichungen festgestellt werden können. Und für Ehegatten gibt es eben noch ein Privileg, da kann jetzt einer das Ganze persönlich errichten und unterschreiben, und der andere Ehegatte muss es dann auch noch unterschreiben.
Jetzt noch einmal zurück zu Ihnen in die Kanzlei, wenn jemand kommt und sagt, Herr Dr. Kraft, bitte, ich möchte jetzt mich mit Ihnen über mein Testament unterhalten, und Sie entwerfen das dann im Prinzip. In dem Fall muss doch aber der Erblasser nicht mehr handschriftlich das selbst schreiben, oder muss er das trotzdem immer noch machen, oder genügt es beim Notar? Also wenn ich mich richtig erinnere, haben wir, meine Frau und ich, eine mit Computer geschriebene Version unterschrieben.
Also dann waren Sie sicherlich beim Notar, weil beim Notar reicht es aus, wenn der Notar das mit Computer schreibt. Er beurkundet ja dann dieses Testament, und diese Beurkundung des Notars, das ist eine höhere Form wie die Schriftform, also die persönliche Errichtung. Wenn ich aber nicht zum Notar gehe, dann muss ich zwingend, jedenfalls derzeit noch, das Testament persönlich errichten. Aber es gibt Bestrebungen vom Gesetzgeber, dass diese Form erleichtert werden soll. Aber aktuell, Stand heute, ist es so, wenn ich ein wirksames Testament errichten möchte, dann muss ich das persönlich schreiben.
Spielen wir in einen noch bevor wir dann in dieser ersten Stunde zu den Elferweltnachrichten hier bei Radio Algorithm kommen, spielen wir einen Fall durch. Also in der Regel ist, korrigieren Sie mich gerne, der einfach gestrickte Fall: Vater, Mutter, zwei Kinder. Wir unterstellen 100.000. Die Eltern machen ein sogenanntes Berliner Testament. Jetzt dazu ganz kurz die Erklärung von Ihnen. Was ist das genau?
Ja, beim Berliner Testament ist es so, dass in der Regel die beiden Ehegatten sich zunächst als Alleinerben einsetzen und dann am Schluss eben ihre beiden Kinder, die jetzt vorhanden sind, als Erben des Letztverstorbenen.
Heißt also, Berliner Testament, die Eheleute unterschreiben, einer von beiden stirbt, dann geht dieser Teil des Erbes voll auf den überlebenden Ehegatten über. Ist es richtig?
Genau, also übergeht immer der Nachlass des Verstorbenen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Eheleute gemeinsame Eigentümer eines Einfamilienhauses waren, je zur Hälfte, dann geht die eine Hälfte des Verstorbenen auf den Erben über und in dem Fall eben den anderen Ehegatten.
Und die beiden Kinder können keinen Anspruch herleiten, auch nicht den eines Pflichtanteils?
Doch, die beiden Kinder, die sind dann in diesem ersten Erbgang enterbt und sind dann als Abkömmlinge pflichtteilsberechtigt. Und der Pflichtteil, das ist der Wille des Gesetzgebers, bei privilegierten Personen, das ist also jetzt der Abkömmling, also die Kinder und deren Kinder oder der Ehegatte oder wenn die nicht vorhanden sind, auch die Eltern, der kann dann seinen Pflichtteil geltend machen, wenn er enterbt ist. Und der Pflichtteil, der rechnet sich immer aus der Hälfte des gesetzlichen Erbteils.
Vor der nächsten Musik und dann vor den Weltnachrichten, wenn das Berliner Testament nicht existiert und es tritt der Erbfall ein, dann haben wir nochmal die 100.000. Ich denke, der Betrag ist relativ einfach. Vater, Mutter, zwei Kinder. Vater stirbt. Dann haben wir den Anteil des Verstorbenen von 50.000. Von den 50.000 geht die Hälfte 25.000 an die Mutter und von den 25 den anderen jeweils die Hälfte an die Kinder. Ist das so richtig?
Das ist dann richtig, wenn die Eltern, also die beiden Ehegatten, keine Gütertrennung vereinbart haben oder auch keine Gütergemeinschaft, also in gesetzlicher Eheleben, gesetzlicher Güterstand, das ist die Zugewinngemeinschaft. Und bei der Zugewinngemeinschaft ist es tatsächlich so, dass der überlebende Ehegatte zunächst gesetzlicher Erbe zu 1/2 wird und die andere Hälfte, das teilen sich dann die beiden Kinder, die bekommen dann jeweils 1/4.
Wie kann man erfahren, wissen, was überhaupt als Erbe da ist? Sachwerte, Vermögen oder gar, jetzt kommt es, Anführungsstriche, Schulden?
Ja, oftmals weiß man das am Anfang gar nicht so genau. Manchmal gibt es auch böse Überraschungen. Und die Problematik ist natürlich die, wenn man Erbe geworden ist, dann wird man das automatisch mit dem Erbfall und man kann, also mit dem Tod des Erblassers, und man kann nur innerhalb von 6 Wochen das Erbe ausschlagen. Wenn dann außerhalb dieser 6-Wochen-Frist bekannt wird, dass der Nachlass überschuldet ist, dann muss ich halt im Grunde genommen andere Maßnahmen gegebenenfalls ergreifen. Also muss ich gegebenenfalls eine Nachlassinsolvenz beantragen, um so die Haftung meines persönlichen Vermögens dann zu schützen, indem ich meine Vermögensmassen wieder separiere. Weil grundsätzlich ist es ja so, wenn ich Rechtsnachfolger geworden bin des Erblassers, dann verschmelzen meine Vermögensmassen, nämlich die, die ich vorher hatte, und diejenigen des Erblassers zu einer Gesamtheit. Und dann habe ich natürlich auch dessen Verbindlichkeiten zu bedienen, gegebenenfalls halt auch mit meinem bisher vorhandenen Vermögen. Und durch so eine Nachlassinsolvenz kann ich das Ganze wieder separieren und kann die Haftung auftrennen, behalte dann mein eigenes Vermögen und die Schulden werden dann gegebenenfalls aus dieser Nachlassmasse reguliert.
Oh, das war jetzt schon schwere Kost. Dann, ja, genau. Also, zunächst einmal, 6 Wochen gesetzlich Zeit, um das alles zu klären. Ich finde es schon ein bisschen wenig.
Ja, das ist schon sehr wenig. Also da meine ich, hätte man durchaus mehr zugeben können. Aber es gibt halt auch Möglichkeiten, eben dann hinterher auf so eine versäumte Ausschlagung eben zu reagieren.
Also um da jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen zu Hause Angst zu nehmen, wenn er vielleicht jetzt gerade in so einem Fall drin ist. Wenn ich mir alle Mühe gemacht habe, in den 6 Wochen zu erfahren, was jetzt Sache ist, und es ist mir dann nicht gelungen, dann gibt es sehr wohl danach, nochmal wie Sie geschildert haben, Möglichkeiten zu verhindern, dass diese Verschmelzung stattfindet oder mit meinen einfachen Worten ausgedrückt, dass zumindest weiterhin mein privates Vermögen geschützt ist, was ja verwendet werden könnte, um die Schulden zu tilgen.
Genau, solche Möglichkeiten gibt es und das wäre ja auch dramatisch, wenn das nicht so wäre, weil im Grunde genommen würde man dann unwissend in ein Unglück schlittern, was man in 6 Wochen gar nicht erfassen kann.
Wenn ich jetzt Merkmale festgestellt habe, die darauf schließen lassen, dass fast oder nur Schulden dann da sind. Und ich schlage das Erbe aus, denn ich muss das Erbe ja annehmen oder ich kann es ausschlagen. Wenn ich es einmal ausgeschlagen habe und danach stellt sich dann meine Entscheidung als Fehler heraus, dass es doch noch neben den bisschen Schulden doch ein großes Vermögen gibt, gibt es da nochmal ein Zurück?
Ja, da gibt es auch ein Zurück. Dann kann ich, wenn die Voraussetzungen vorliegen, diese Ausschlagung anfechten, wenn ich mich da geirrt habe. Und dann muss ich halt diese Ausschlagungserklärung anfechten, indem ich dem Nachlassgericht erkläre, dass sie eben fehlerhaft war.
Ist es richtig, dass schon von vornherein immer ein gewisses Problemfeld vorhanden ist oder auch ein gewisses Risiko, wenn es eine sogenannte Erbengemeinschaft gibt?
Also eine Erbengemeinschaft ist natürlich komplex, aber ich kann das immer oder nicht immer beeinflussen. Das ist ja häufig so, dass jetzt zum Beispiel in dem erstgeschilderten Fall, wenn der Vater kein Testament gemacht hat, dann die Ehefrau und die beiden Kinder Erben werden und die bilden halt eine Erbengemeinschaft. Und wie so häufig bei verschiedenen Personen und bei verschiedenen Lebenslagen gibt es da halt auch ganz unterschiedliche Interessen. Wenn ein Haus vorhanden ist, die Ehefrau, die möchte ganz gern in dem Haus weiter wohnen. Und vielleicht ein Kind braucht aber gerade dringend Geld und möchte von dem Erbe partizipieren, also möchte das Haus lieber verkaufen und dann von dem Verkaufserlös eben was anderes sich leisten. Und das sind Konflikte, die entstehen können, wenn mehrere Personen eben zusammenwirken.
Herr Dr. Graf, wie sieht es aus bei Mischehen? Die Welt ist klein geworden. Wir haben, nehmen wir an, Ehemann Deutscher und Mutter kommt zum Beispiel aus Indien. Dann gibt es ja mütterlicherseits in Indien, gibt es ja auch Verwandte. Das sind aber dann schon komplizierte, komplexe Fälle.
Ja, das wird natürlich immer komplex und schwierig mit Auslandsberührungen, insbesondere auch tatsächlicher Natur, weil die Erreichbarkeit dann nicht ohne weiteres gegeben ist. Und solange eben da nicht ein Einvernehmen hergestellt wird in dieser Erbengemeinschaft, ist es auch wahnsinnig schwierig, die dann irgendwie auseinander zu dividieren.
Was aber im Grunde genommen nichts daran ändert, an der vom BGB vorgeschriebenen Reihenfolge des Erbes.
Nein, daran ändert sich dann grundsätzlich nichts.
Wessen Aufgabe ist es denn, da jetzt tätig zu werden und alle diese Verwandten zu finden, einen Termin zu vereinbaren, Vereinbarungen zu treffen? Wer macht das? Machen Sie das auch?
Nein, das machen wir nicht, aber es gibt zum Beispiel auch professionelle Erbenermittler, also wenn Erben unbekannt sind oder wenn Nachfolger jetzt nicht präsent sind, dann machen sich solche Erbenermittler auf und forschen nach, wer sind denn die Abkömmlinge. Das ist insbesondere bei hohen Nachlässen ist es interessant. Und in Bayern ist es sogar so, dass die Nachlassgerichte das von Amts wegen ermitteln.
Das heißt, dann nimmt dann die Behörde doch schon ein gutes Stück Arbeit ab und erledigt dann diese Fälle. Kommen wir zu einem anderen, aus meiner Definition heraus, komplizierten Thema. Das ist die sogenannte Erbunwürdigkeit. Oder wenn der Erblasser zu Lebzeiten schon klar festgelegt hat, dass in der eigentlichen Reihenfolge des Erbes jemand ausgeschlossen ist. Das sind Fälle, die können dann schwierig werden.
Ja, also wobei ich sage, wenn jemand erbunwürdig ist, ist es für den Erblasser natürlich ein leichtes, durch eben ein Testament diesen von der Erbfolge auszuschließen.
Ja gut, aber wenn der Erblasser zu Lebzeiten sagt, dass angenommen zum oder der Tochter sich nicht so verhalten hat, wie er es dann erwartet und erklärt ihn dann für erbunwürdig, dann muss das im juristischen Sinne eben nach dem Tod noch lange nicht Bestand haben.
Doch, also wenn jemand vom Erbe ausgeschlossen wird, dann ist er halt kein Erbe. Dann stellt sich nur noch die Frage, ist er eventuell pflichtteilsberechtigt?
Okay, den Anspruch hat er also immer, den Pflichtteilsanspruch, und der Erblasser kann zu Lebzeiten ihn davon in keinem Fall ausschließen, oder gibt es sehr wohl auch akzeptierte Gründe, wo auch die Juristen sagen, doch, dass der hat sich so verhalten, dass er kein Anrecht auf den Pflichtanteil hat?
Also der Pflichtteil ist vom Grundsatz her nicht ausschließbar, sondern bildet eigentlich einen Schutz des ausgeschlossenen Pflichtteilsberechtigten.
Jetzt konstruiere ich einen etwas sehr schwierigen Fall. Wenn ein Kind versucht hat, einen Elternteil umzubringen, um ans Erbe zu kommen, was ist dann?
Also dann kann ich den natürlich vom Nachlass ausschließen. Also ich kann den enterben. Und unter besonderen Umständen kann dann auch eine Pflichtteilsunwürdigkeit angenommen werden.
Führt die in der Regel dann zu juristischen Problemen?
Ja, immer wenn einem ein Anspruch genommen wird, dann ist es natürlich so, dass dann derjenige, der da benachteiligt ist, sich gegebenenfalls versucht zu wehren.
In der Vorbereitung habe ich mir ein paar Stichworte notiert, dazu gehört, ich hätte es fast vergessen, auch die Lebensversicherung. Also es geht nicht nur um Geld, bares Geld auf einem Konto, in einer Schatulle, im Tresor, um Sachwerte, Immobilien, Schmuck etc. Es geht auch um Werte in Form von Verträgen, also bei Lebensversicherungen zum Beispiel. Die darf man nicht außer Acht lassen.
Ja, die darf man nicht außer Acht lassen. Bei der Lebensversicherung, da kann ich den sogenannten Begünstigten einsetzen und kann im Grunde genommen am Nachlass vorbei diese Versicherungssumme dem Begünstigten zuwenden.
Ein weiteres Stichwort habe ich mir aufgeschrieben, das ist das sogenannte Nottestament. Also wie dieses Wort schon sagt, in einem Moment, wo die Zeit sehr knapp ist, man aus einer bestimmten Not heraus dann ganz einfach eine Entscheidung treffen muss, hat aber in der Wirkung die gleiche Wirkung, wie wenn man es in gesunden Zeiten, meistens sind es ja Krankheiten, die dazu führen.
Ja, das Nottestament ist halt eine besondere Form der Richtung. In dem Fall hat der Erblasser eben nicht mehr die Möglichkeit, da selber zu schreiben, und dann schafft das Nottestament eben eine besondere Form der Richtung.
Ich gestehe, man kommt schon ins Grübeln, wenn man die Sendung vorbereitet und dann zu einem Fachanwalt geht, dann denkt man über das eigene Testament nach. Hat man alles richtig gemacht, notariell beurkundet? Und da komme ich dann jetzt, bevor wir zu dem Thema angekündigt hatte, ich ist Scheidung und Testament kommen, ganz kurz dazu, dass es auch vielleicht zur Aufgabe von Eheleuten gehört, wenn das Testament sehr früh erstellt worden ist, dass man immer wieder mal dran denkt, ob das dann noch aktuell ist. Entspricht es überhaupt noch dem, was man will? Entspricht es der jetzigen Situation?
Ja, also das muss man natürlich ständig hinterfragen, weil sich das Leben ändert, die Situationen, auch die Bedürfnisse, das Umfeld. Und was heute gilt, muss in 5 Jahren nicht mehr gelten und in 10 Jahren schon gar nicht mehr. Also deswegen ist es immer gut, wenn man seine eigene Entscheidung hinterfragt und eben dann auch eine Abänderung vornimmt. Das ist vielleicht der Nachteil beim notariellen Testament, weil dann entstehen immer wieder neue Beurkundungsgebühren für das neue Testament. Da hat das persönlich errichtete Testament einen Vorteil. Das entnehme ich aus der Verwahrung, oder wenn ich es nicht in die Verwahrung gegeben habe, dann vernichte ich das Testament oder erschaffe einfach ein jüngeres, neues Testament, indem ich das ältere Testament aufhebe, ein neueres errichte, das dann eben dann Gültigkeit hat.
Auch da nochmal, wir hatten schon darüber gesprochen, wenn ein handschriftliches Testament, wie Sie gesagt haben, in einer Schublade im Tresor dann liegt, oder man ist zum Notar gegangen. Der Notar hinterlegt das Testament, glaube ich, in Berlin irgendwo. Ist das richtig?
Genau, da gibt es ein zentrales Testamentsregister in Berlin. Aber auch ich kann, wenn ich persönlich ein Testament errichtet habe, zum Nachlassgericht gehen, das ist das Amtsgericht, und kann dort mein Testament hinterlegen für ganz geringe Gebühren. Das kostet 75 € und dann wird es hinterlegt.
Was für den Fall, den wir schon besprochen haben, eben dann in dem Moment bedeutet, wenn der Erblasser stirbt und man weiß nicht so genau, was Sache ist, dann ist der erste Weg immer auf die Suche nach einem Testament und eine Anfrage in Berlin.
Genau, also das ist natürlich, sage ich mal, auch wichtig und in den Fokus zu nehmen für den Erblasser, dass das, was er niedergeschrieben hat in Form seines Testaments, dass es auch gefunden wird, dass er da hinterher auch seinen Willen über den Tod hinaus durchsetzen kann. Und so eine Hinterlegung, die schafft natürlich dann die Gewissheit für ihn, dass das dann auch so umgesetzt wird und das Testament eben nicht gefunden wird oder vernichtet wird.
Ich habe schon gesagt, immer mehr Ehen werden geschieden, immer mehr Scheidungen. Bedeutet eine Scheidung das Ende der Erbfähigkeit?
Nein, der Erbfähigkeit nicht, aber die Scheidung bedeutet natürlich für den Ehegatten, wenn jetzt kein Testament errichtet wurde, bedeutet die Scheidung das Ausscheiden als Erbberechtigter, weil in dem Fall, in dem die Scheidung rechtskräftig wird, bin ich kein Ehegatte mehr und verliere mein gesetzliches Erbrecht als Ehegatte.
Das heißt also, die amtlich gerichtlich dokumentierte Scheidung ist dann ein Titel, mit dem ich dann sagen kann, du bist nicht mehr berechtigt zu erben.
Genau, da ist man einfach von der gesetzlichen Erbfolge dann ausgeschlossen. Vorher war ich noch Ehegatte und erbberechtigt, Kraftgesetz, und bin es dann nicht mehr. Aber die Scheidung, die berührt natürlich nicht ein bereits errichtetes Testament oder Erbvertrag. Wenn ich meinen Ehegatten zu Zeiten des Bestands der Ehe eingesetzt habe als Erbe und lasst mich scheiden, dann ändert das an dem Testament oder an dem Erbvertrag, ändert das nichts.
Gehen wir hinein in eine sehr komplexe familiäre Situation. Das sind die sogenannten Patchwork-Familien, die es gibt. Wie sieht es eigentlich da aus mit dem Erbe, wenn eben Mutter und Frau und Mann geheiratet haben? Sie bringt Kinder mit, der Mann bringt Kinder mit. Und adoptieren gegenseitig die Kinder nicht.
Ja, das schafft natürlich zum einen auch so ein bisschen Konflikte, insbesondere dann, wenn Vermögenslagen unterschiedlich verteilt sind. Beispielsweise ein Ehegatte ist vermögend, der andere nicht. Und der vermögende Ehegatte, der möchte im Fall seines Ablebens sein Vermögen dann zwar seiner Ehefrau, aber dann doch eher seinen Abkömmlingen, also seinen leiblichen Kindern, zukommen lassen. Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, das zu gestalten. Wenn es nicht gestaltet wird, ist es so, dass die Kinder der Ehefrau, wenn der Ehegatte verstirbt und wenn es nicht seine leiblichen Kinder sind, nicht Erbe werden.
Also wer hier möchte, dass dann auch die mitgebrachten Kinder des anderen Ehegatten versorgt werden, dann sollte er daran denken, dann die Adoption zu beantragen.
Adoption nicht unbedingt. Er kann auch im Wege von einem Testament einem etwas zukommen lassen, einem Abkömmling des Ehegatten. Problem hierbei ist aber häufig eine steuerliche Komponente, weil als quasi Außenstehender hat der Abkömmling des angeheirateten Ehegatten nur 20.000 Euro Freibetrag.
Jetzt könnte man ja locker sagen, dass man sich fragen muss, warum der Staat eigentlich immer in die Taschen greifen muss mit den Steuern, dass es ohne Steuern nicht geht, das dürfte uns allen klar sein. Wir kommen jetzt gemeinsam mit Dr. Armin Kraft, dem Fachanwalt für Erbrecht, hier in Wangen zu einem Thema, das heiß diskutiert wird, der sogenannten Erbschaftssteuer. Da erlauben Sie mir, dass ich jetzt zwei Zahlen einfach Ihnen vorgebe, 400.000, 20.000, da dürfte es bei Ihnen klingeln.
Genau, also 400.000 Euro ist der Freibetrag eines Abkömmlings, also sprich eines Kindes. Und wenn Sie jetzt die 20.000 Euro ansprechen, das ist der Freibetrag eines jeden Dritten. Also jeder, der von einem Dritten eine Erbschaft macht, der hat jedenfalls 20.000 Euro des Vermögens als Freibetrag und der überschießende Betrag, der unterliegt dann einer Steuer.
Herr Dr. Kraft, was sagen Sie denn zu dem Argument, dass eine bestimmte Geldsumme, die angespart wurde, aus dem Ansparen aus Arbeitsentgelt heraus entstanden ist und dieses Arbeitsentgelt ja schon einmal versteuert wurde über die Einkommensteuer und dann greift der Staat ein zweites Mal noch einmal zu, damals bei der Rente hatten wir diese Diskussion dann schon, und greift ein zweites Mal zu, halten Sie das für richtig?
Ja, ob richtig oder falsch, das ist eine Entscheidung des Gesetzgebers. Schlussendlich sind es natürlich auch Einnahmen des Staates und wir wissen, in heutiger Zeit gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Ausgaben des Staates. Da möchte natürlich auch jeder partizipieren, auch die Einkommensschwächeren. Die bekommen Bürgergeld oder Wohngeld und das Ganze wird natürlich von Steuereinnahmen finanziert und irgendwoher müssen die Steuern dann auch eingenommen werden und es ist halt eine Entscheidung des Gesetzgebers, dass er da diese Erbschaften besteuert.
Zunächst haben Sie ja die Frage beantwortet, richtig oder falsch, das ist eine Sache des Gesetzgebers, aber dann sind Sie doch rein in die Politik und haben Verständnis gefunden für die Politik, dass sie eben Geld braucht, das ist schon richtig. Wenn man sich in die Diskussion hineinbegibt, die sehr, sehr umfangreich und kompliziert ist, dann gibt es aber außerhalb dieses privaten Umfelds und alles, was mit Erbe zu tun hat, aber sehr wohl innerhalb des Erbes, wenn es um Industrie, wenn es um Gewerbe, wenn es um Wirtschaft geht, das sind ja Möglichkeiten, wie man sich dem zum Teil schon ein bisschen entziehen kann. Es wird ja auch kritisiert, dass hier viel zu wenig mit eingebracht wird in das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich, dass der Staat Geld braucht. Dann könnte oder sollte er sich ja dort auch nehmen und weniger Schlupflöcher schaffen.
Also da werden, denke ich, keine Schlupflöcher geschaffen, sondern da finden halt gewisse Privilegien statt. Aber das ist nur ein Aufschub. Also endgültig wird der Steuern niemand entkommen, aber der Gedanke ist halt zum Beispiel der, wenn jetzt ein Industriebetrieb vererbt wird, dann soll der Erbe nicht diesen Industriebetrieb veräußern müssen, um eben die Erbschaftssteuer zu bezahlen, sondern der hat dann das Privileg, dass verschiedene Freibeträge da sind von diesem Betriebsvermögen, die dann nicht der Steuer unterliegen. Aber wenn er dann irgendwann einmal natürlich diesen Betrieb aufgibt, dann muss er natürlich auch Steuern zahlen. Also das ist dann quasi aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.
Nun, was Sie jetzt gesagt haben, auch ein bisschen Schutz gegenüber der Wirtschaft, der Industrie hier genannt haben. Es gibt auch die Fälle von kleineren privaten Erbschaften, die jetzt nicht in gerader Linie verwandt sind. Es gelten nicht diese 400.000, es gelten die 20.000. Man hat vielleicht irgendwo im Süden vom Onkel hat man ein sehr lukratives Grundstück am Starnberger See oder am Bodensee mit einem Gebäude. Da sind dann diese Leute oft schon gezwungen, das zu tun, was sie bei der Wirtschaft, wo sie gesagt haben, es soll verhindert werden, dass er verkauft. Der muss verkaufen, sonst kann das Finanzamt nicht bedienen.
Also wenn er die Mittel nicht liquide hat, um die Erbschaftssteuer zu bedienen, muss er verkaufen.
Muss er immer verkaufen oder kann man da mit dem Finanzamt, ich verwende das Wort immer recht ungern, weil das in der Juristerei nach meiner Meinung nicht zu suchen hat, einen Deal zu machen. Aber wenn er dann, bleiben wir bei dem Wort, einen Deal mit dem Finanzamt zu machen, indem er sagt, du pass auf, ich stotter das ab.
Das Finanzamt möchte Geld und das möchte keine Deals und das möchte auch keinen Aufschub, sondern der Staat in Form des Finanzamts möchte natürlich immer sofort alles sehen.
Also die bittere Pille, dass man dieses schöne Grundstück am Bodensee, am Starnberger See, wo auch immer, dann letztlich mit verkaufen muss, um dem Staat eine Freude zu machen.
Ja, bittere Pille mit dem lachenden und weinenden Auge. Klar, man hat dann ein Erbe gemacht und man muss gegebenenfalls das schöne Grundstück verkaufen, aber man hat ja dann den Löwenanteil vom Verkaufserlös gleichwohl erhalten.
Letzte Frage, ganz persönlich jetzt. Wie haben Sie denn Ihr Erbe geregelt?
Ja, auch durch ein Testament mit meiner Frau und da habe ich meine Frau und meine Kinder bedacht und wechselseitig und wir haben möglichst versucht, harmonisch diese ganze Geschichte zu gestalten, um dann eben einen Streit unter den Erben und gegebenenfalls Pflichtteilsberechtigten zu verhindern oder zu vermeiden.
Ich sage das nur dazu, wir können leider aus Zeitgründen jetzt nicht mehr darüber reden, dass man durchaus diese Grenzen 400.000, man kann da schon noch was machen, indem man Schenkungen vorher macht. Die müssen aber dann 10 Jahre, glaube ich, diese Gültigkeit haben. Das wäre ein eigenes Thema dann dazu. Wir sind am Ende dieser Sendung. Vielen Dank Ihnen. Wir gehen schon seit einiger Zeit immer raus, indem ich Sie frage, was haben Sie einen Musikwunsch, vielleicht aus dem Unterhaltungsbereich? Was hören Sie so ganz gerne? Wo drehen Sie im Auto dann auch mal das Radio etwas lauter, wenn irgendein Song kommt?
Ja, ich persönlich bin so ein bisschen Anhänger von der Rockmusik, also so diese alten Rolling Stones oder Guns N' Roses.
Ja. Das Archiv von Radio Algorithm gibt eine Menge her. Da wollen wir mit Sicherheit etwas finden. Vielen Dank, Dr. Armin Kraft, Fachanwalt für Erbrecht in Wangen. Dankeschön für das Gespräch, für die vielen Informationen und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Gerne geschehen. Das war der Sonntag. In einer Woche dann die nächste Ausgabe. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin.